Die Wunderheilungen Rabbi Jesu von Nazareth im Judentum seiner Zeit. Ein Bibelseminar mit rabbinisch-exegetischen Kommentaren mit Dr. Yuval Lapide. Ein Erfahrungsbericht von Dr. Thomas Ness. Vom 10. bis zum 12. Juli 2015 versammelten sich 24 Teilnehmer in der evangelischen Tagungsstätte Löwenstein. Eingeladen hatte der jüdische Religions- und Bibelwissenschaftler Dr. Yuval Lapide zu einem Seminar über die Wunderheilungen des Rabbi Jesus von Nazareth. Nach dem jüdischen Kalender waren dies die Tage des 23. bis 25. Tammuz 5775, seit der Schöpfung der Welt, die in die drei Wochen währende Trauerperiode fallen, in der Zerstörung des Tempels in Jerusalem gedacht wird. Vor dem Hintergrund des brennenden Tempels und seiner einstürzenden Mauern trat uns die Heilungstätigkeit des Rabbi Jeschua entgegen. Ist nicht der menschliche Leib der Tempel, den es zur Wohnstätte des göttlichen Lebens, des Heiligen Geistes zu machen gilt? Was können wir heute dazu beitragen, unser Leben als Gottesdienst in einem persönlichen Tempel auszugestalten? Welche Heilungsimpulse können wir für uns selbst gewinnen? Yuval Lapides Stimme ist raumfüllend und herzberührend. Sie verleiht seiner spirituellen Präsenz spontanen Ausdruck. Lapide hat jeden Teilnehmer im Blick und spricht ihn individuell an. Sein Feuer springt auf andere über. Der Dialog ist seine Passion. So direkt sind es viele nicht gewohnt. Doch der kleine Kulturschock ist schnell überwunden. Wir erleben es als befreiend, als ganze Menschen existenziell angesprochen zu werden, wahrhaftige Teilnehmer zu sein und nicht bloß distanzierte Zuschauer oder reflektierende Studenten. Die wissenschaftliche Basis wird voll einbezogen, aber nicht zum intellektuellen Selbstzweck. Es geht ums Ganze, und auch und gerade mit dem Herzen lässt sich ausgezeichnet wissenschaftlich denken, fühlen und leben. Wir bewegen uns in der Sprache. Aus welchen Tiefen schöpfen wir das Wort? Was begegnet uns im Wort des anderen? Vermögen wir das ganze Leben aus dem Wort wieder zu erschaffen? Ist die Welt nicht aus dem Wort Gottes erschaffen worden und wird immerzu neu erschaffen? Wie kann sich unser Sprechen auf diese metaphysische Wortdimension einstimmen? So wollen wir auch das Leben und Wirken Jesu aus den Worten der Evangelien rekonstruieren. Stoßen wir so zur Quelle der Heilung vor? Lernen wir verstehen, was Heilung, Gesundheit und Krankheit aus der Tiefe des Wortes bedeuten? Rabbi Jeschua sprach Hebräisch, die Sprache der Tora, der Rabbiner und Kabbalisten. Die Evangelien liegen uns lediglich in griechischer Sprache vor, mehrfach übersetzt und redigiert von den Schülern der Jünger Jesu. Wie bei alten Gemälden müssen wir zuerst die späteren Übermalungen und Schichten abtragen, um das ursprüngliche Bild Jesu freizubekommen. 50 bis 100 Jahre urchristlicher Geschichte nach Tod und Auferstehung von Jeschua hinterlassen tiefe Spuren im vermutlichen, aber verloren gegangenen Urtext der Evangelien. Nicht die Zeitzeugen sprechen zu uns, sondern ihre überzeugten Erben. Nicht nur, was Zeugen wirklich sahen und hörten, sondern was Überzeugte sehen und hören wollten, liegt uns als heilige Schrift vor. Spätere Glaubenssätze werden Jesus in den Mund gelegt, um eine Theologie zu legitimieren, die Jesus nicht verkündet hat. Jesus, die Brücke zwischen den Welten. War Jesus ein Christ im Sinne späterer Bekenntnisformeln? Nein, offenkundig war er Jude mit Leib, Seele und Geist, von Abraham und den Vätern her, im Bunde, den Gott mit Moses und Israel am Sinai für alle Zeiten geschlossen hat. Aus diesem Bund hat sich Jesus nicht ausgeschlossen, doch er wollte ihn wiederbeleben, von den Schlacken, Überformungen, Verhärtungen und Missverständnissen reinigen. Er wollte Jude von der Quelle her sein, in unmittelbarer Verbindung mit dem Vater im Himmel. Die Tradition sollte ihm ein lebendiges Band sein, keine erstickende Fessel. Der Geist sollte atmen dürfen, wehen, wo er will. Das göttliche Wort sollte von seinem tiefsten Sinn sprechen. Die Diktatur der Buchstabilisten, wie Luther sie nennt, wollte Jesus brechen. Diesen Götzendienst an der alleroberflächlichsten Wortbedeutung die den Menschen zum Sklaven der Interpretationen der religiösen Beamten degradiert. Gottesdienst sollte wieder Menschendienst werden, ein Weg zur Heilung der Menschheit. Im Grunde zielte Jesu Anliegen auf eine geistige Heilung des Judentums seiner Zeit und darüber hinaus. Damit soll Jesus aber nicht dem Christentum weggenommen werden, um ihn ins Judentum zurückzuverpflanzen. Yuval Lapide schließt sich an Franz Rosenzweig an, der Judentum und Christentum als gleichberechtigte, wie wohl andersartige Bünde zwischen Gott und den Menschen auffasst. Da geht es nicht um alt und neu im Sinne einer Substitution des Bundes vom Sinai durch den Bund von Golgatha. Lapide spricht stets vom ersten und zweiten Bund und meint damit nur die zeitliche Aufeinanderfolge und keine hierarchische Einordnung. Die Gleichzeitigkeit der beiden Bünde versteht sich als eine Art Aufgabenteilung. Damit gehört Jesus aber wesentlich beiden Bünden an. Und auch Christen werden Jesus erst dann ganz verstehen, wenn sie seinen jüdischen Urgrund, sein zeitloses Bekenntnis zum Judentum in ihre Religion, in ihr Christsein einbeziehen. Auch als Messias der Christenheit bleibt Jesus bekennender Jude. Judentum bleibt lebendig und in sich selbst vollständig. Und es hat zur Zeit Jesu und in den Jahrhunderten danach im Grunde genommen viele Impulse aus sich selbst heraus entwickelt, die Jesus mit dem Ziel der Wiederbelebung des Jüdischseins schon vorgelebt hatte. Zu den Wurzeln der Heilung. In diesem Sinne suchen wir mit Yuval Lapide die Urbilder für die Heilungen von Rabbi Jesus in der Tora, in der Bibel der Juden, dem Tanach, die auch die Prophetenbücher, die Psalmen und anderes einschließt. Was erfahren wir in der jüdischen Bibel über Krankheit und Gesundheit? Heilungsgeschehen und sogar die Auferweckung Toter zurück ins Leben finden wir auch im Ersten Testament. Die Tora widmet im dritten Buch Mose mehrere Kapitel der Bestimmung und Behandlung von Krankheit. Die Tora spricht von einer archetypischen Form der Krankheit, die in der Regel mit Aussatz ins Deutsche übersetzt wird, was zu großen Missverständnissen geführt hat. Hebräisch steht hier Zara Art, und dies bezeichnet keine medizinische Diagnose, sondern eine existenzielle Befindlichkeit, die mit körperlichen Zeichen einhergeht. Zara Art ist nicht die gefürchtete Infektionskrankheit Lepra, die durch Kontakt übertragen wird und praktisch unheilbar ist, sondern ein auf der Haut sichtbar werdendes Symptom der Entfernung und Entfremdung des Menschen von Gott. Zara Art kann plötzlich auftreten und ebenso schnell wieder spurlos verschwinden. Der betroffene Mensch ist ein Gezeichneter, der etwas aus sich heraussetzt, das dem Wesen nach unrein ist. Damit in eins setzt er sich aus der Gesellschaft heraus, isoliert sich von ihr innerlich, so wie er sich innerlich von seinem Schöpfer isoliert hat. Die äußere Isolation, die die Tora daraufhin vorschreibt, bildet nur die Reflexion dieser inneren Grenzüberschreitung. In diesem Sinne ist die Übersetzung Aussatz durchaus zutreffend, solange der metaphysische Charakter dieser Krankheit im Blick bleibt. Aussatz entsteht als Folge einer religiösen Fehlhaltung dem Leben und seinem Schöpfer gegenüber. Die Wortwurzeln von Zara Art führen unsere Betrachtung noch eine Ebene tiefer. Im Zentrum dieses Wortes steht die Wurzel Ra, die das Böse bezeichnet. Zer entspricht der Wurzel Mezer, die auf Gefangenschaft und Bedrängnis hinweist. Zara Art bedeutet somit Gefangenschaft im Bösen, bedrängt vom Widersacher. Das Torahwort für die Gefangenschaft in Ägypten, Mizraim, spricht auch diese existenzielle, bedrohliche Einengung an. Enge ist im Deutschen mit Angst verwandt. Und auch die Angst, bei der der Mensch den Atem anhält und sein Herz zu rasen beginnt, hängt mit Einengung zusammen. Nur ein auf sich selbst gestelltes Wesen kann Angst empfinden, weil es sich nicht mehr verbunden mit dem alldurchdringenden Gott fühlt. Abgesondert und isoliert fehlt ihm das ursprüngliche Urvertrauen. In der Angst ist der Mensch von Grenzen umstellt, von Gefahren bedrängt, allein, entfernt vom All-Einen. Und da Leib und Seele eine untrennbare Einheit bilden, entwickelt der Körper Symptome der Enge, Stenosen, Verhärtungen, Abschuppungen, Absterbendes. Zeigt sich dieser Prozess auf der Haut, entsteht die schneeweiße Verfärbung Mitzora Art, ein Adjektiv, die in der Tora beschrieben wird, Auch andere Verfärbungen, besonders rot, sind möglich, etwa bei Entzündungen infolge der Rebellion gegen die Einengung. Der Mensch ist vom Schöpfer zum Mitschöpfer in der großen Schöpfung berufen. Das Ebenbild Gottes ist dem Menschen eingeschaffen, eingehaucht. Im Wort ist alles erschaffen, und dem Menschen ist das Wort anvertraut. Mit dem Wort schafft der Mensch seine Beziehung zu Gott, im Gebet, zu anderen Menschen im Gespräch, und zu sich selbst im Denken führt der Mensch ein Selbstgespräch. Unermessliche Verantwortung trägt der Mensch dem Wort gegenüber. Der Missbrauch des Wortes führt deshalb unmittelbar zur Krankheit. Hebräisch heißt das Lashon Hara, die böse Zunge. Sie erscheint als die biblische Ursache von Zaraat, dem Aussatz der Krankheit. Jeder Missbrauch der dem Menschen eingepflanzten Schöpfungskraft trennt ihn vom Schöpfer, vom Mitmenschen und von seinem wahren Selbst, seiner höheren Seele, der Neshama. Und sofort erscheint auf der Haut der Aussatz. Der abgetrennte Mensch macht sich zum Zentrum seiner eigenen Welt. Er macht sich und alles Äußere, mit dem er sich identifiziert, zum Götzen. Die böse Zunge schließt den Götzendienst in sich ein. Dasselbe gilt für die andere Manifestation gottgegebener Schöpfungskraft. Die Kraft der Fortpflanzung, deren Missbrauch stets zu großen Seuchen führt. Das Böse, der Versucher, erscheint hier als Schlange, als Nachasch des Sündenfalls. Nachasch ist der Verdreher, der die göttliche Ordnung durcheinander bringt und die vertikale Verbindung zu Gott, man denke an den Stab des Moses, durch ein horizontales Bewusstsein ersetzt, das auf irdische Ursachen und Wirkungen begrenzt bleibt. Die Tora beschreibt diese gesetzmäßigen Zusammenhänge bei der Berufung des Moses zum Propheten Israels. Als Hirte entdeckt Moses in der Wüste den brennenden Dornbusch und begegnet Gott aus nächster Wesensnähe. Moses' Berufung bildet zugleich seine Einweihung und Heilung. Seine Ganzwerdung entspricht einem Initiationsritual, in dem er mit seinem Schatten konfrontiert wird und lernt, seine Einengung und Absonderung zu überwinden. Gott schickt Moses drei Zeichen, mit denen er seinem Volk und Pharao gegenübertreten soll, um seine Berufung zu beweisen. Aber in Wahrheit sind diese Zeichen drei verschiedene Stationen seines Heilungsprozesses, seiner Einweihung. In drei Schritten bekommt er die Verfügung, die Vollmacht über sein ureigenes Wesen. Und nur daraus erfolgt die äußere Macht über die Dinge, mit denen er die Wunder tut. Diese Wunder sind keine Werke von Magie, sondern Ausdruck der Wiedervereinigung des Menschen mit seinem paradiesischen Urbild, der Ebenbildlichkeit zum Schöpfer. Durch Einstimmung und Einklang auf den Schöpfer lässt Moses und Gott durch Moses diese Wunder geschehen. In Exodus 4, 1-17 lesen wir diesen Berufungsbericht des Mosche. Wie reagiert Moses auf seine Berufung? Er zweifelt. Die Kraft der Zweiheit, der Trennung hat ihn ergriffen. Er hat kein Vertrauen in sein Volk, in sich selbst und vor allem in Gott. Wenn Gott ihn, gerade ihn, zu dieser Stunde für das Volk Israel beruft, wie kann er daran zweifeln, dass der allwissende Schöpfer den Richtigen zur rechten Zeit, zur geeigneten Aufgabe beruft? Er trennt sich von Gott, er stellt sich ihm gegenüber. Das ist noch nicht die Bescheidenheit und Demut, die ihn als den größten aller Propheten Israels auszeichnen werden, sondern noch deren verzerrter Vorläufer, Kleinmut und Selbstbezogenheit. Wie Moses über sein Volk spricht, ist Lashon Hara. Machen wir uns das besonders klar, denn hier handelt es sich um eine lebenswichtige Erkenntnis. Die böse Zunge beginnt schon dort, wo ich nur ein Problem benenne und jemanden kritisiere, ohne ihm bei der Lösung zu helfen. Wo ich oberflächlich Recht habe, aber nicht mit dem Herzen dabei bin. Wo ich mich als besonders oder abgesondert von der Einheit der Schöpfung erlebe und darstelle. Mose spricht sich als Einzelwesen aus, als Erbe des Sündenfalls. Da geschieht das erste Zeichen, und Gott zeigt Moses die ihn beherrschende Kraft. Der Stab, den Moses zur Erde wirft, verwandelt sich in eine Schlange. Moses weicht zurück und will fliehen. Der Stab, das Symbol seiner menschlichen Würde, die menschliche Aufrichtung, wird zu Boden geworfen. Der Mensch büßt seine Aufrechte ein, seine Aufrichtigkeit. Er verfällt der Angst, der Enge, einem horizontalen Sündenbewusstsein. Und wieder spricht Gott ihn an. Moses soll seine Hand ausschicken. Mensch, ergreife die Initiative. Folge deiner Mission. Was hat Gott dir ursprünglich in die Hände gelegt? Gott heilt Moses durch sein Wort. Die heilende Ansprache erwirkt die Wende. Moses soll die Schlange beim Schwanz ergreifen. Denn die direkte Konfrontation mit dem Bösen Auge in Auge führt nicht zum Guten. Im Kampf gleicht man sich dem Bösen an. Doch wer quasi von hinten kommt, indirekt vorgeht, kann das Böse überwinden und die Schlange verwandelt sich in den Stab zurück. Man könnte auch sagen, wenn der Mensch seine Furcht überwindet und die Schlange am Schwanz ergreift, gewinnt er die Macht und Autorität zurück, die er an die Schlange, das Böse, abgetreten hatte. Dieses Sichtbarwerden innerer Kräfte setzt sich im zweiten Zeichen fort. Gott heißt Moses, seine rechte Hand unter die linke Achsel zu legen. Moses legt die Hand auf sein Herz. Anschließend soll er die Hand wieder herausziehen. Und was sieht er? Den Aussatz Zaraat. Seine Hand zeigt die Kraft der Schlange. Es ist, als hätte Moses mit seiner Hand all die Furcht und Zweifel aus seinem Herzen herausgesogen. Wieder befiehlt Gott ihm, die Hand unter die Achsel zu legen. Und diesmal zieht er eine vollkommen geheilte Hand hervor. Die Heilung ist geschehen. Die Verbindung zwischen Herz und Hand ist wiederhergestellt. Gott kann nun in seinem Herzen einwohnen und seine Handlungen ihm pulsieren. Der Wendepunkt zu Moses wahrer Berufung ist erreicht. Nur durch die Kraft des göttlichen Wortes, durch die Moses sich selbst die Hand auflegt, wird die Heilung vollbracht. Das dritte Zeichen offenbart Moses die katastrophalen Auswirkungen des falschen Wortes, Lashon Hara, des Schlangendenkens auf die äußere Welt. Das Wasser verwandelt sich in Blut. Wie sehr wissen wir alle, wie lebensnotwendig Wasser für uns und alles Leben ist. Wasser, dieses flüssige Licht, verströmt sich in vollkommener Selbstlosigkeit. Es verbindet und durchdringt alles. Es reist vom Himmel zur Erde und zurück, von Stern zu Stern. Es fließt durch alle Dinge und Wesen und verbirgt sich sogar im scheinbar so toten Stein. Unser Blut dagegen, der Träger des göttlichen Lebenshauchs, ist eingeschlossen in unsere enge Leibesgestalt. Der Blutkreislauf spiegelt als ein wahrer Mikrokosmos den makrokosmischen Kreislauf des Wassers. Aber Licht und Weite sind ihm nicht eingeboren. Erst wo der Mensch sich selbst und die Schlange in sich überwindet, wird sein Blut, hebräisch Dam, wieder zum Ebenbild des liebevollen Schöpfers und gleicht ihm, hebräisch Dome. Wenn der Mensch seine Macht missbraucht und negativ selbstsüchtig denkt, spricht und handelt, zerstört er seine lebendige Umwelt. Das Wasser wird destruktiv. Es ist wie ein Blutvergießen im unsichtbar Wesenhaften, Todbringendes um sich verbreitend. Das Wasser wird zu Blut. Es verliert seine kristallklare, lichtvolle Selbstlosigkeit. Es ballt sich zusammen und versickert im Wüstensand. Die Wüste wächst, die Liebe schwindet. Der Mensch verschüttet sein Wesenhaftes, seine Quintessenz für Unwesentliches dahin. Die äußere Zerstörung entspricht der metaphysischen Selbstvernichtung. Das alles bildet die Signatur Mizraims. Sein Unwesen und sein Schicksal, sein Götzendienst ist Todeskult. Und deshalb steht die Verwandlung von Wasser in Blut auch am Anfang der 10 Plagen. Und nur der ewige Schöpfer selbst kann Menschen und Natur wieder in das Licht und liebevolle, atmende Wechselspiel der harmonischen Zyklen zurückführen. Indem Gott seinem Propheten das ganze Wirken des Widersachers unmittelbar vor Augen führt und ihm das Urphänomen der lebenvernichtenden Kraft des Bösen zeigt, kann Moses den Heilungsprozess, der in seinem Herzen schon eingesetzt hat, in sein Bewusstsein heben. Die Anschauung heilt sein Denken. Wahrnehmend nimmt er die heilende Wahrheit in sich auf. Später, in der Wüstenwanderung der Israeliten, greift Moses diese Methode auf, als die Menschen zu Tausenden an Schlangenbissen sterben, nachdem sie das Manna, das Brot des Himmels, verweigert hatten. Moses richtet an einem Stab eine kupferne Schlange auf, und jeder, der vermag, seinen Blick vom Boden und den leibhaftigen Schlangen abzuwenden und zur symbolhaften Schlange aufzurichten, wird geheilt und ist geschützt. Den Blick von der Erde zum Himmel zu wenden, führt zur Wiedervereinigung, lateinisch Religio, des Menschen mit Gott. Siehe im 4. Buch Mose, Kapitel 21, 4-17. Was den Menschen wahrhaftig nährt und segnet, kommt von Gott und nicht aus der Erde. Mit dieser Heilung seines Volkes schließt sich der Kreis zum ersten Berufungszeichen am brennenden Dornbusch. Gleichwohl bildet auch dieses Heilungsgeschehen am Dornbusch nur den Grundstein zu Moses vollständiger Heilung. Ein Samenkorn, das in sein Herz gelegt ist. Und es obliegt seiner Verantwortung, dieses Potenzial immer weiter auszugestalten und in seinem Leben und Wirken zu bewähren. Das ist wahrlich keine leichte Aufgabe, wie wir dem fortwährenden Zwiegespräch zwischen Gott und Moses entnehmen können, das die ganze Tora durchzieht. Und die Grenze, die Moses schließlich bei der Aktualisierung dieses Potenzials erreicht, hindert ihn am Eintritt ins gelobte Land. Er kann und darf den Jordan nicht überschreiten. So entbindet auch die vollkommenste geistige Heilung den Menschen nicht seiner Verantwortung für seine weitere Entwicklung. Heilung ist ein Auftrag für den Geheilten, eine Aufgabe, und dieses Motiv wird uns in den Heilungen von Rabbi Jesus ganz zentral wieder begegnen. Fassen wir jetzt mit Yuval Lapide zusammen, was die entscheidenden Elemente der Heilung in der Tora sind. Erstens, die Begegnung im Wesenskern zwischen Ich und Du, Auge in Auge, Ich bin, der Ich bin. Zweitens, die Anrede, die Heilung wird zugesprochen, das heilende Wort. Drittens, die Berührung, die heilende Hand, die Behandlung. Viertens, der Aufruf zur Eigeninitiative und Selbstverantwortung, in die Freiheit entlassen, und nun geh, heißt es in Exodus 4,12. Fünftens, Heilung wird möglich, wenn wir entflammt sind, Begeisterung uns ergreift, das nicht verzehrende Feuer im Dornbusch. Wo und wie geschieht also Heilung biblisch gesprochen? Gesund heißt hebräisch Bari von der Wurzel Bore, schaffen. Der Gesunde ist der Neugeschaffene. Im Deutschen verweist das Wort Genesen auf die griechische Wurzel Genestei von schaffen, vergleiche Genesis. Heilung bedeutet somit eine Neuerschaffung von der Wurzel her, eine Neuschöpfung durch Gott. Dazu aber muss der Kranke, der die Heilung sucht, zu Gott umkehren, sich ihm wieder mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Vermögen zuwenden. Vergleiche 5. Buch Mose 6,5 und auf seine Stimme hören. Exodus 15,26 in der Übersetzung von Martin Buber. Willst hören du, hören auf seine deines Gottes Stimme und was gerad ist in seinen Augen tun, seinen Geboten lauschen und all seine Gesetze wahren, will ich von aller Krankheit, die ich auf Ägypten legte, nichts auf dich legen, denn ich bin dein Arzt. Die innere Umkehr, hebräisch Teshuvah, griechisch Metanoia, bewirkt eine innere und äußere Wiedergeburt, der eine intensive Reinigung vorausgeht. Die Tora fordert vom Kranken, Aussätzigen eine siebentägige Verbannung aus der Gemeinschaft, die Einsamkeit in der Wüste, eine Zeit der Innenschau, der Selbsterkenntnis und der Umkehr. In der Seele soll der Mensch die Wurzeln seiner Absonderung und Sünde identifizieren und ausmerzen. Er muss sich reduzieren, sich klein machen und die Demut vor Gott und Menschen wiederfinden, aber auch sich zurückführen zum Ursprung, zum Wiederanschluss an seinen Schöpfer und seine Gemeinschaft. Nach 7 Tagen hat der Aussätzige zum Priester, dem Kohen, zu gehen, um sich prüfen zu lassen. Sind die äußeren Zeichen des Aussatzes verschwunden und erscheint die Haut gereinigt, wird der Kranke vom Priester freigesprochen. Das vollmächtige Wort des Priesters spricht ihn von der Krankheit frei. Dieses rituelle Heilungselement fügt sich nahtlos in unsere obige Zusammenfassung ein. Anschließend soll der Freigesprochene, der aus dem Gefängnis des Bösen Entlassene, in der Mikwe, dem rituellen Tauchbad, untertauchen, um den Reinigungsprozess vollgültig abzuschließen. Das in der Unschuld des Paradieses wesende Wasser spült das Unreine von ihm ab. Von diesem Augenblick an ist er absolut wiederhergestellt. Er kehrt in das Volk Israel und in den Bund mit Gott zurück. Die Sünde ist spurlos ausgelöscht. Diesen ganzen Heilungsprozess sehen wir bei Moses Schwester Miriam in Numeri 12, 1-16. Miriam hatte sich im Wort gegen ihren Bruder und seine Frau versündigt. Sie hatte gewagt zu urteilen, und so erging das Urteil wider sie. Sie hatte sich mit Moses verglichen und wollte ihre prophetische Kraft mit der von Moses auf einer Stufe sehen. Damit stellte sie Gottes Wahl, die Moses berufen hatte, in Frage. Das war Lashon Hara, und Gott berief sie unverzüglich vor das Heiligtum, das Mikdash, den abgesonderten Bereich der absoluten Reinheit und Gottesnähe, und zieht sie zur Verantwortung. Und da war Miriam aussätzig wie Schnee. Numeri 12,10. Und wie reagiert Moses? Der Kraft des Urteils Gevorah stellt er die Macht der Barmherzigkeit Chesed gegenüber, und im Aufschrei des Herzens dringt sein Gebet zu Gott. Ana ilna refanala. Ach Gott, ach heile sie. Numeri 12,13. das kürzeste Heilgebet der Bibel. Miriam wird verziehen, aber ihr Eigenanteil, die siebentägige Vereinzelung, wird ihr nicht erspart. Krankheit ist ein Korrektiv, und wenn die Krankheit des Leibes verschwinden würde, ohne mit der Heilung der Seele einherzugehen, wäre die gewonnene Gesundheit ein Betrug, ja ein Verlust des Wesentlichen und Ewigen, zugunsten des vergänglichen Scheins, und die Gefangenschaft in sich selbst, im Ego, würde verhängnisvoll zunehmen. Heilung um jeden Preis ist bloße Symptomunterdrückung und die Vorstufe noch schlimmerer Krankheit. Der Körper ist wahrlich der Spiegel der Seele, und den Spiegel kosmetisch zu manipulieren, ändert nichts an der Wahrheit dessen, der vor ihm steht. Jede Entfernung des Menschen von Gott mündet in Krankheit. So haben Hochmut und eigenmächtige Handlungsweise bei König Usia zu einem Aussatz auf der Stirn geführt. Allen sichtbar und bis zu seinem Tod nicht geheilt. Zweites Buch Könige, 26, 16-23. Jede Zuwendung und Annäherung an Gott heilt. In diesem Sinne ist die Tora, das Wort Gottes, das größte und mächtigste Medikament schlechthin. Das Wort Gottes will gelebt werden. Es will einwohnen im Dasein des Menschen. Es will seine Seinsgrundlage sein, seine Wurzel, sein Fels. Die Kraft dieser Gottverbindung heißt Emunah. Das ist der Glaube, dem alles möglich ist, der Berge versetzt. Glaube ist kein bloßes Fürwahrhalten, sondern ein Leben in Gottes Wort und Willen. Der Mensch ist sich Gottes bewusst. Glaube kann man nicht haben, sondern nur sein. Heilungen geschehen deshalb immer wieder im Ersten und Zweiten Testament bis hin zur Todesüberwindung. Der sterbenskranke König Hiskia wird in Jesaja 38 durch sein eigenes herzenstiefes Gebet und die Feigensalbe geheilt, die Jesaja auf sein Geschwür streicht. 15 weitere Lebensjahre sind ihm dadurch geschenkt. Elisha schickt den aussätzigen Naaman, den syrischen Würdenträger, zum siebenmaligen Untertauchen zum Jordan. 2. Könige 15-14. Hiob wird gesund, indem er zu Emunah, zum bedingungslosen Glauben an den einzigen Gott, jenseits aller Erwartungen von Lohn und Strafe hindurchfindet. König Saulus Depression wird vom Harfenspiel Davids gelindert. In den Königsbüchern werden die toten Söhne der beiden Frauen aus Zarpat und Schunem, 1. Könige 17-24 und 2. Könige 4-18-37, von Elia und Elisha zum Leben erweckt, indem sie sich mit ihrem ganzen Körper auf die leblosen Leiber der Kinder legen und zum Herrn beten. Die Überwindung des Todes und Auferweckung finden also auch im Judentum statt. Unsterblichkeit, ewiges Leben, Sündenvergebung und Auferstehung sind eingeschlossen in den Bund vom Sinai. Für die Juden kann Jeschua oder Jehoshua nicht der Bote eines neuen Bundes sein, sondern nur jemand, der den Bund vom Sinai in seiner vollen Kraft und Wahrheit wiederherstellen will. Jeschua bedeutet Retter, Erlöser und damit auch Heiler, in dem Verständnis, das wir mit Yuval Lapide aus der Tora entwickelt haben. Die Worte Jesu in den Evangelien, wenn sie von späteren Zusätzen gereinigt und in die hebräische Sprache und in den jüdischen Sinnzusammenhang zurückübersetzt werden, sprechen genau von dieser Botschaft. Die Quellen des Gottesbundes neu zu erschließen und von Schlacken und Geröll befreit zum Fließen zu bringen. Die Suche nach den Urworten Jesu im Evangelium setzt eine ganz neuartige Offenbarung frei, die das Leben und Wirken des Jeschua im dramatischen Spannungsfeld seiner Zeit rekonstruiert. Die Evangelien berichten ja geradezu mit System von den Anfeindungen und Verfolgungen Jesu durch die Juden, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die auch für den Tod Jesu verantwortlich gemacht werden. Durch dieses System wird verschleiert, dass all die begeisterten Scharen, die Jesus zugeströmt sind, natürlich auch Juden waren und dass die Schriftgelehrten, die als seine fanatischen Gegner seit seiner ersten Lehrrede in der Synagoge gebrandmarkt werden, nur eine Minderheit repräsentieren, deren dogmatisch erstarrter Traditionalismus mit der profitablen Kollaboration mit dem römischen Imperium verquickt waren. Das Judentum der Zeitwende war von extremen Spannungen gezeichnet, von menschlicher und spiritueller Not, von messianischer Erwartung und revolutionärer Handlungsbereitschaft. Nach dem großen Durchbruch der Makkabäer gegen die syrisch-griechische Fremdherrschaft keine 200 Jahre vorher erwies sich das römische Exil im eigenen Land als wesentlich hartnäckiger und aussichtsloser. Das Lichtwunder des Chanukka-Festes, das auf die Makkabäer zurückgeht, und der christliche Advent laufen nicht nur in unserem Kalender parallel, sondern sie sind auch historisch benachbart. obwohl das tiefe Schisma zwischen Juden und Christentum beide Feste voneinander trennt. Alle großen Erneuerer des Judentums, von den frühesten Propheten bis zu den Meistern des Chassidismus, teilen das Schicksal von Rabbi Jesus im Hinblick auf Feindschaft und Verfolgung durch Schriftgelehrte bis hin zur Exkommunikation. Wir finden die Lehren und Taten Jesu eingebettet in die seinerzeit aktuellsten Diskussionen innerhalb des Judentums, wie sie im Talmud zahlreiche Spuren hinterlassen haben. Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels wirft bereits ihre drohenden Schatten voraus. Und eine Neubegründung der jüdischen Religion, abgelöst von Zeit und Raum, das heißt vertrieben aus dem heiligen Raum des gelobten Landes, des Tempelzentrums beraubt und der unmittelbaren Sukzession des Priesteramtes und Tempeldienstes verlustig, all das lag gleichsam in der Luft. Die Transformation des jüdischen Gottesdienstes und die Versetzung der Opferdienste in das reine Wort des Gebetes sollte die welthistorische Leistung der Rabbinergeneration nach der Tempelzerstörung werden. Das Wort wurde zur Tewa, zur Arche des lebendigen Toradienstes. Yuval Lapide führt uns vor diesem gewitterträchtigen Hintergrund in die Heilungswunder des Rabbi Jesus ein. Zuerst am Beispiel der Heilung der verdorrten Hand in Markus 3, 1-6. Die Heilung setzt damit ein, dass der Kranke in neuer Weise angesehen, wahrgenommen wird. Im Blick Jesu wird ihm seine Menschenwürde wiedergegeben. Er wird beachtet und in den Mittelpunkt gestellt. Er wird in das Herz aufgenommen, in doppelter Bedeutung, in das Zentrum der Gemeinschaft reintegriert und in seine ureigene persönliche Mitte zurückgeführt. Der Kranke soll sich also aufrichten, aufstehen, losgehen, in die Mitte bewegen. Ein therapeutischer Imperativ versetzt ihn in den Selbstheilungsprozess. Schließlich soll er seine bis dahin verdorrte Hand ausstrecken, und siehe, sie ist geheilt. Der abgestorbene Ast am Baum wird wieder grün und lebendig. Die Eigeninitiative des Geheilten ist dabei essentiell. Sie bildet zwar nicht die erste Ursache der Heilung, die immer von Gott ausgeht, doch nur sie vermag den Schlüssel im Schloss umzudrehen, damit die Heilkraft Gottes zur Wirkung kommen kann. Durch welche Taten oder Worte der Kranke auch immer handlungsunfähig geworden ist, die aktive Rückkehr in die Glaubensgemeinschaft, sein bereitwilliges Aufstehen und angenommen werden, geben ihm die volle Kraft des Menschseins zurück. Zur Wiederbelebung des Verdorrten steht die Erstarrung der Herzen der Schriftgelehrten im dramatischen Kontrast. Wie Pharao vor Moses verschließen sie ihre Herzen vor Jesus. Dabei geht es weder um Moses oder Jesus persönlich, sondern um die lebenspendende Kraft der Wahrheit, die die sterbliche Natur der Macht und des toten Buchstabens transzendiert. Die Heilung selbst wird zur offenbarenden Lehre, jenseits der mumifizierten Gelehrsamkeit. Dies motiviert Jesus auch zur Heilungstätigkeit am Sabbat. Der Sinn des Sabbat enthüllt sich in der Heilung. Die heilende Kraft des Wortes ist wesenseins mit dem Geist des Schabbat. Deshalb ist Jesus weit davon entfernt, mit seinen Heilungen den Sabbat zu brechen oder aufzuheben, sondern er will ihn erst wahr machen. Der Schabbat verleiht der jüdischen Woche die Heiligkeit des siebenten Schöpfungstages. Hier wird Zeit zur Ewigkeit. Alles Werdende wird vollkommen und in sich vollendet. Sabbat ist nicht nur Pause, sondern Verinnerlichung in der Stille. Vergegenwärtigung des ewigen Ursprungs. Ruhen. Menucha, in der Anwesenheit Gottes, Shechina. Am Schabbat begegnet die Seele Gott. Himmel und Erde werden eins. Alles wird so, wie es sein soll, sehr gut, wie der Schöpfer es am Freitagabend befunden hatte. Der Schabbat bindet uns nicht nur zurück an den lebensspendenden Ursprung, er nimmt auch die große Erlösung, die zukünftige Welt vorweg. Im Fluss der Zeit baut der Sabbat eine Brücke vom Paradies über den salomonischen Tempel zum Messias der Zukunft. Auf diese Weise wird am Sabbat alles heil, geheiligt. Es ist ein Tag der reinen und gesegneten Freude. Einem Menschen am Schabbat, durch die Kraft des Schabbat die Heilung zu schenken, stellt die reinste Bewahrung des Schabbat dar. Der Kranke wird durch die Heilung sabbatfähig. Er wird der göttlichen Freude teilhaftig. Er kann sein gottgewolltes Menschsein schöpferisch zum Ausdruck bringen, seine Mission erfüllen. Durch seine eschatologische Ausrichtung steht der Schabbat in einem messianischen Kontext. Und dieses Messiaspotenzial des Sabbat wachzurufen, heißt noch lange nicht, sich selbst zum Messias auszurufen. Allerdings können hingerissene Zeugen einem scheinbar naheliegenden messianischen Missverständnis erliegen, wie ja immer wieder geschehen. Die verdorrte Hand in diesem Heilungswunder führt uns noch zu einem anderen Aspekt des Krankseins. Im Hebräischen heißt krank Machala und Chole bezeichnet die Krankheit. Die Wurzel Chol benennt etwas Unstimmiges, Labiles. Etwas wird profan, es versandet, es verliert seine substanziellen Eigenschaften, es funktioniert nicht mehr. Siehe oben das dritte Heilungszeichen bei Moses Berufung, das in Blut verwandelte Wasser in Sand. Es entfremdet sich von seiner Essenz und kann seine Mission nicht mehr erfüllen. Ja, wahrscheinlich vergisst es sie sogar. Wenn Zaraat mehr auf den metaphysischen Wesenskern von Kranksein hinweist, umschreibt Cholé eher die existenziellen Auswirkungen, die Phänomenologie des Krankseins. Wenn uns die Kostbarkeit unseres Lebens verloren geht, so sagt Lapide, dann kommt die Krankheit. Sie macht uns schmerzhaft bewusst, was wir verloren oder vergessen haben, wogegen wir uns versündigt haben. Versündigt nicht nur gegen unseren Schöpfer, sondern auch gegen uns selbst. Denn unseren Lebensauftrag zu erfüllen, bildet auch einen höchsten Gottesdienst. Ein Leben im Mangelbewusstsein ist Mitzrayim, ist Gottesferne. In der Verbindung zu Gott strömt uns wieder die Heiligkeit des Lebens zu. Versandung und Profanierung lassen uns durch die Wüste wandern. Unsere innere Verwüstung lässt das Leben öde und böse werden. Heute erfahren wir die Wüste in biografischen Leidensphasen und Krisen, bezogen auf bestimmte defizitäre Lebensbereiche. Jede Krankheit beginnt also innen in der Seele und zeichnet sich dann auf dem Leib ab, an genau dem Organ, das dem verlorenen oder verletzten Seelenteil entspricht. Deshalb wird der Kranke biblisch der Wüste ausgesetzt. Dann wird ihm sein Inneres zur Umgebung, und im Spiegelbild des Äußeren erkennt er seine innere Fehlhaltung, um sie zu korrigieren. Kehrt er nach 7 Tagen zurück, soll er eine Taube opfern. Ist die Taube ein Symbol des frei gewordenen Geistes? Oder heißt es die falsche Freiheit, die zügellose Vogelfreiheit aufzugeben, insbesondere die Geschwätzigkeit, das Zwitschern rund um die Uhr, wie es manche Vögel machen? In gewissem Sinn trifft beides zu, denn wer seine Zunge zu hüten weiß, wird mit der Zeit echte Weisheit gewinnen. So wie die Enge von Zaraat durch die Weite der himmlischen Offenbarung überwunden wird, am Sinai, so wird die Versandung von Cholé durch die Verwesentlichung des Schabbat geheilt. Der Segen des Sabbat lässt alles Weltliche heilig werden. Seine Kraft vermag sich wie ein goldener Strom durch die anschließenden 6 Werktage zu ziehen. Im Allerheiligsten jedes Menschen, im Mittelpunkt seines Herzens, kommen alle Segnungen des Sinai und des Schabbat jederzeit und überall in eines zusammen. Das Reich Gottes ist inwendig in euch, spricht Jeshua in Lukas 17,21. Gottes Anwesenheit im Herzen des Menschen erfüllt und durchdringt den ganzen Menschen mit der vollkommenen Kraft seiner Bestimmung. Die Fülle des Wesens breitet sich in die Weite seines Lebens aus. Weite Hebräisch, Revach. Er lebt und atmet die Freiheit des Heiligen Geistes, Ruach HaKodesh, des heilenden Geistes. Auf der anderen Seite, Hebräisch, Sitra Achra, bedeutet das Reich des Bösen und wörtlich die Rückseite Gottes. Da entspringt und bewirkt Krankheit, die Abwesenheit des Heiligen, Enge und Unfreiheit und statt Fülle eine wesenlose Leere. Dieses Vakuum bleibt jedoch nicht leer, sondern wird von der anderen Seite her besetzt. Ein unreiner Geist, Hebräisch ein Schet, besetzt die Leere, die ein Mensch im Verlust seiner wahren Seele erleidet. Der Vorgang der Besetzung ist ein weiterer metaphysischer Aspekt des Krankseins. In scheinbar leichteren Fällen ist das menschliche Ego besessen von seinen Besitztümern und Leidenschaften, seinen Götzen, besessen von dem, was es zu besitzen wähnt. Dabei behält das Ego eine eingebildete Kontrolle. Die Person ist aus Sicht der Medizin psychisch gesund, das heißt normal. Die Grenze zur psychischen Krankheit ist jedoch sehr durchlässig. Und dann wird auch das Ego von seinem illusorischen Platz verdrängt und durch ein negatives Wesen ersetzt. In Markus 9,14-29 wird die Heilung eines besessenen jungen Mannes durch Jesus gezeigt. Diesmal ist kein Sabbat. Dennoch findet ein nicht näher erklärter Streit mit den Schriftgelehrten statt. Der kranke Sohn, dessen Anfälle der Epilepsie ähneln, wird von seinem Vater zu Rabbi Jesus geführt. Die Heilung spielt sich im Wesentlichen zwischen Jesus, dem Vater des Kranken und dem stummen Geist ab. Der Sohn ist eigentlich nur Symptomträger einer familiären Belastung. Da die Besessenheit auf seine Kindheit zurückdatiert, und das spirituelle Vakuum also von seinen Erziehern, der Familie, der Gemeinschaft um ihn herum verursacht worden ist. Am Sohn dieses Heilungswunders wird also das Verborgene offenbar, ohne dass er persönlich dafür verantwortlich ist. Die Schuldfrage bei kranken Kindern hat Rabbi Jesus ja auch in der Heilung des Blindgeborenen abgewiesen. Auch dort diente die Heilung der Verherrlichung des Herrn, des wahren Heilers, Johannes 9, 2-3. Im Leben der Familie war Gott, hebräisch El Shaddai, der Gott, der mir genügt, er war abwesend, und dadurch wurde der Schäd eingeladen. Im Hebräischen unterscheidet sich der krankmachende Zustand der Besessenheit durch einen Dämon, Schäd, von dem die Gesundheit wiederherstellenden Zustand der Gottverbundenheit, Shaddai, durch einen einzigen Buchstaben, das Jod, griechisch Jota, den kleinsten Buchstaben des hebräischen Alphabets, aus dem alle anderen 21 Buchstaben entwickelt werden und der die wirkende Hand Gottes bezeichnet. Dies will uns lehren, dass nur die Rückverbindung, lateinisch religio, davon abgeleitet Religion, mit der schöpferischen Quelle des Göttlichen, ausgedrückt durch diesen hochheiligen Buchstaben Jod, den Menschen von seiner Dämonenbesessenheit heilen kann. Die Heilung des Besessenen geschieht dadurch, dass die Verbindung zu Gott durch die Kraft des Glaubens Emunah wiederhergestellt wird. Dem Glaubenden ist alles möglich. Markus 9,23. Daraufhin bittet der Vater: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Heilung der Glaubenskraft steht an der Wurzel jeder echten Heilung. Glaube ist eine schöpferische Manifestation der menschlichen Seele. Glaube ist eine Tat, eine Entscheidung und ein Wachstumsprozess. Aus dem Keimpunkt des neubelebten Glaubens, im Herzen des Vaters, kann Jesus jetzt dem stummen Geist befehlen, auszufahren und nie wieder zurückzukehren. Die Heilbotschaft muss auch hier ganz eindeutig, klar, unmissverständlich, zielgerichtet und unwiderruflich sein. Mit dem unreinen Geist kann man nicht verhandeln. Shaddai bedeutet auch schlicht genug, vorbei. Mit Shaddai wird die Kraft der anderen Seite gebrochen. Die hohe Stufe der Glaubenskraft, die für diese Heilung notwendig ist, fehlte jedoch den Jüngern von Jeschua, und um diese zu erlangen, verweist Rabbi Jesus sie auf die Kultivierung des Gebets in Verbindung mit Fasten. Das Gebet führt den Glaubenden in die wirkmächtige Übereinstimmung mit Gott. Eine Parallele dazu finden wir im Ersten Testament, im ersten Buch Samuel im 16. Kapitel. Saul wendet sich von Gott ab. Buber übersetzt: Als sein Geistbrauch von Shaul hinweggewichen war, begann ein böses Geisten von ihm aus ihn zu umbrausen. Vers 14. Wie im Buch Hiob klingt hier die Frage nach dem Ursprung und Ziel des Bösen an, das Theodizee-Problem. Denn der böse Geist wird ja von Gott geschickt. Er ist sogar des Herrn. So ist auch das Böse Teil von Gottes Schöpfung und Plan. Es steht nicht außerhalb des Ganzen, es ist nicht absolut. Aber es bewirkt Teilung und Trennung im Ganzen. Die Verdunkelung des Lichts, die scheinbare Abwesenheit des einen, Lüge und Täuschung und die Freiheit, deren Vorbedingung sie erst herstellt. Als Ursache von Krankheit ist das Böse schließlich auch Vorbedingung der Gesundheit. Nur durch die Überwindung des Bösen gewinnt der Mensch einen aktiven Anteil am Guten, an Gott. Sauls Heilung erfolgt durch das Harfenspiel von David, dem künftigen Psalmendichter. Die Harmonie des Harfenklangs gibt der Seele Sauls die Einstimmung auf Gott zurück. Das gebrochene und eingeengte Herz wird wieder weit und ganz. Da wurde es Shaul wieder geistgeräumig. Ihm wurde wohl, das böse Geisten wich von ihm hinweg. 1. Samuel 16,23. Wer wie Rabbi Jesus durch die Kraft des Gebetes diese spirituelle Harmonie in sich verkörpert und von sich ausstrahlt, braucht dem von der Besessenheit Geheilten nur noch die Hand auszustrecken, um ihm bei seiner eigenen Aufrichtung zu helfen. Im ersten Moment liegt der Geheilte noch wie tot da. Ein Vakuum bleibt zurück, nachdem der Schäd ausgezogen ist, bevor sich die gereinigte Leere mit der göttlichen Anwesenheit füllen kann. Auf diese Weise durchläuft der Heilungsprozess einen toten Punkt, der wie das sprichwörtliche Nadelöhr den eigentlichen Wendepunkt bildet, aus dem die Heilung hervorsprießt. Heilung als Tür zur Wahrheit. Die Heilungswunder von Rabbi Jesus sollen nicht den Glauben an seine Person stärken. Jesus wollte kein Guru sein, von dem die Menschen sich in kindischer Weise abhängig machen. Die Heilungen sind Lehrstunden und als solche Teile seiner Verkündigung. Gleichsam ein Anschauungsunterricht, wie Gott wirkt und wie der einzelne Mensch sich zu verhalten hat, um Gottes Wirken entgegenzukommen. Deshalb entzieht sich Jesus nach jeder Heilung der Menschenmasse, denn er will den auf ihn projizierten Personenkult abwehren. Die Heilungen sind wie die anderen Wunder eine Auslegung der Botschaft Gottes durch Wort und Tat. Diese Vorgehensweise teilt Jesus mit manchen Wanderpredigern seiner Zeit, und deshalb kommt es sehr darauf an, wie er sich vor dem Volk Israel legitimieren kann als ein berechtigter und authentischer Lehrer der Tora. Welche Maßstäbe und Zeichen machen Jesus erkennbar und unterscheidbar in der bunten Vielfalt von Predigern und falschen Propheten seiner Zeit? In einer Epoche des extremen Synkretismus, der Vermischung aller Religionen, Kulte und Götter, bedarf es einer außerordentlichen Geistesgegenwart im wörtlichen Sinne, um die Reinheit des Geistes, der verkündet wird, zu bezeugen. Nicht aus einer persönlichen Animosität gegen Jesus, sondern angesichts der Inflation von Verkündern sind die Lehrer Israels wachsam und vorsichtig. Die Flucht in die engstirnige Buchstäblichkeit der Offenbarung verrät allerdings nur die Angst mancher Lehrer vor den anstehenden dramatischen Veränderungen, die sich nicht abwenden, sondern höchstens herauszögern lassen. Die nächste Heilung, in deren Tiefe Yuval Lapide jetzt eintaucht, findet zu Pesach am Teich von Bethesda statt, Johannes 5,1-18. Bethesda setzt sich aus Bet und Chesed zusammen und bedeutet das Haus der Gnade. Und dieses besteht aus 5 Hallen, die den 5 Büchern der Tora entsprechen. In den Hallen befindet sich ein Teich, dessen Wasser in einem bestimmten Rhythmus von einem Engel des Herrn zum Aufwirbeln gebracht wird. Das Wasser symbolisiert die Gnade des Lebens im Fluss der Zeit. Von Zeit zu Zeit begegnen und vereinigen sich oben und unten, Himmel und Erde. Der Engel steigt herab, das Wasser wirbelt empor, und im Moment ihrer Vereinigung entsteht eine Heilkraft, die unbegrenzt alles und alle heilen kann. Vergleiche auch Genesis 1, der Geist Gottes über den Wassern. Der Jahreszyklus der religiösen Feste und der Wochenzyklus mit dem Schabbat klingen hier an. Aber rätselhafterweise empfängt immer nur der Erste und Schnellste, der ins aufgewirbelte Wasser eingeht, die Heilung. Die anderen gehen leer aus. Die am wenigsten Kranken sind natürlich zuerst im Wasser und als Einzige wieder gesund. Alle anderen bleiben sich selbst und ihrer Krankheit überlassen. Nicht etwa, dass die Gesundeten den Kranken ins Wasser helfen würden. Hier ist jeder sich selbst der Nächste. Eine Gesellschaft von Egoisten haust im Haus der Gnade. Dieser Ort scheint der Hölle näher zu sein als dem Paradies. Man fühlt sich sehr an das moderne Gesundheitsunwesen erinnert, in dem akute und leichtere Krankheiten rasch therapiert werden, doch ein immer wachsendes Heer von chronisch Kranken, von Austherapierten und Nebenwirkungsopfern den medizinischen Marktplatz profitabel erhält. Dann liegt da ein Gelähmter, seit 38 Jahren im Bett, und hat sich gefügt in diese für ihn völlig aussichtslose Situation. Er hat sich in sein Leid gebettet. Voller Selbstmitleid und in Opfermentalität beklagt er sein Unglück. Doch entwickelt er keine Initiative, irgendetwas an seinem Los zu ändern. Ist er ein Fatalist, der resigniert hat? An diesen tritt nun Jesus heran und stellt ihn vor die entscheidende Frage. Willst du gesund werden? Der Wille zur Heilung muss wieder erweckt werden. Dann steh auf, nimm dein Bett und geh. Und der Gelähmte ist geheilt. Er steht und geht. Jesus hat ihn nicht berührt, jedenfalls nicht mit der Hand, wohl aber im Herzen. Der Befehl allein kann keine Heilung bewirken. In der Ansprache Jesu an den Kranken liegt so viel Unausgesprochenes, so viel Liebe und Vertrauen, so viel ich glaube an dich, ich sehe dein Menschsein, auch du bist Gottes Ebenbild. Und diese stillen Botschaften fließen in die Heilung ein. Die Milde der Gnade und die kämpferische Kraft des Befehls gehen eine untrennbare Einheit ein. Jedes Element für sich würde seine Wirkung verfehlen. Der Geheilte nimmt sein Bett mit. Er übernimmt die Verantwortung für sein Leben, auch für die Lasten und Leiden der Vergangenheit. Er nimmt sein Leben in die Hand. Er ist an seinem Leid gewachsen. Im hebräischen Wort für Bett und seinen verschiedenen Vokalisationen offenbart sich die Vielschichtigkeit dieses Prozesses. Mita ist das Bett, Mate der Stab. Den Stab kennen wir schon als Symbol des Hirten Moses und seiner prophetischen Berufung. Mata bedeutet herab, abwärts. Motei heißt verkrümmt, verbogen. Indem der Mensch die Stabkraft in sich erweckt, richtet er sich auf aus der Verkrümmung und die Abwärtsbewegung, die ihn an das Bett gefesselt hat, wendet sich um zur Aufwärtsdynamik. Die Zahl seiner Leidensjahre 38 entspricht in der hebräischen Numerologie den Worten Egdal. Gott verherrlicht sich in ihm. Und Weikavda, sich die Ehre geben. In der Heilung wird Gott verherrlicht und darum ist sie wieder Teil des Sabbat. Der Mensch, der aus dem Exil seiner Krankheit in die Heimat des vollen Menschseins zurückkehrt, bricht nicht nur Schabbat, sondern gibt ihm die Ehre. Auf diese Weise hängt diese Heilung auch mit dem Fest der Befreiung Pesach zusammen. Ein Gelähmter kann an Pesach nicht teilnehmen, denn zum Auszug aus Ägypten bedarf es der Bewegungsfähigkeit, innerlich und äußerlich. Mitzrayim ist ein gefesselter Zustand der Seele, die körperliche Lähmung nur ihr Spiegelbild. An jedem Pesach findet der Auszug aus Ägypten im Herzen wieder statt. Nur in das zu Pesach geweitete Herz kann Gottes Wort am Sinai einwohnen. Dabei offenbart sich Gott in den Wandlungen des Menschenherzens. Er ist immer derjenige, der den Menschen in die Freiheit schickt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. So heißt es unzählige Male in der Tora und in den jüdischen Gebeten. Gott ist als Befreier und Heiler auf uns bezogen. Er ist nicht nur unser Schöpfer, der uns anschließend uns selbst überlässt. Die Heilung ist am Sabbat nur erlaubt, wenn Lebensgefahr vorliegt. Jesus versteht darunter auch die Lebensgefahr für die Seele des Menschen. Der Seelentod ist mehr zu fürchten als der Tod des Leibes. Vielleicht drohte gerade der letzte Funke von Glaube und Hoffnung in der Seele des Gelähmten zu ersterben, als Jesus seine Heilung in Gang setzte. Anschließend zeigt sich der Geheilte dem Priester im Tempel und kehrt damit in die Tora-Ordnung zurück. Rabbi Jesus mahnt ihn sehr ausdrücklich: Sündige nimmermehr, dass dir nicht Übleres geschehe. Was ist Sünde? Hebräisch Chet. Es heißt, vom geraden Weg abkommen und sein Ziel verfehlen. Der Mensch hat Weg und Ziel in sich, in seiner Bestimmung, in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, das in der Tora gesprochen ist, an der Jesus ausdrücklich kein Jot, kein Jota verändern will. Freiheit verwirklicht sich innerhalb und vermittels der göttlichen Ordnung. Wer sich an Gott vergeht, vergeht sich zugleich an seiner wahren Seele, an seiner Neshama, dem lebendigen Hauch Gottes in ihm. Diese spirituelle Sichtweise in den Lehren von Rabbi Jesus kommt besonders im Johannesevangelium zum Ausdruck. Dieses Evangelium ist am spätesten entstanden um das Jahr 100, als die endgültige Spaltung zwischen Juden und Christentum schon vollzogen war. Neben der messianischen Botschaft verkündet Johannes bereits Elemente des Trinitätsdogmas. Gleichzeitig versucht er, mit den feindseligen Gruppierungen des Judentums ins Gespräch zu kommen. Doch da seine Darstellung unverkennbare Züge der Vergöttlichung von Jesus trägt und auf eine christliche Judenmission abzielt, hat sein Evangelium natürlich die religiöse Spaltung noch vertieft. Davon unberührt bleibt die Überzeugungskraft der spirituellen Tora-Auslegung, die keinesfalls den authentischen jüdischen Lehren widerspricht. Yuval Lapide begleitet uns damit ins 7. Kapitel, Verse 19 bis 24, in denen die Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Buchstabengelehrten gerade die Heilungsfrage am Sabbat berührt. Jesus führt als Rechtfertigung seiner Handlungsweise an, dass die Rabbiner die Beschneidung, die Brit Mila, ebenfalls am Sabbat vornehmen, obwohl Schneiden an sich am Sabbat untersagt ist. Die Beschneidung am Sabbat war gerade erst eine Streitfrage unter den Rabbinern gewesen, so dass Jesus mit seinem Argument am Puls der Zeit ist. Die Beschneidung nimmt den Mann in den vollen Bund vom Sinai auf. Sie soll am 8. Tag nach der Geburt erfolgen und symbolisiert damit, dass der Mensch in seiner Freiheit und Berufung das göttliche Schöpfungswerk der 7 Tage fortsetzen wird. Selbstverständlich war auch Jesus beschnitten. Die Beschneidung bildet eine existenzielle Heilung für die Folgen des Sündenfalls, obwohl sie nur an einem bestimmten Körperteil vorgenommen wird. Die Beschneidung besitzt Vorrang gegenüber dem Sabbat, weil ein Unbeschnittener nicht am Sabbat teilnehmen kann. Jesus schließt nun vom Kleineren auf das Größere, der Minore et Maios, und argumentiert, dass ja dann die Heilung des ganzen Menschen ebenso Vorrang vor dem Sabbat habe. Und er fordert die Gelehrten auf, nicht nach dem äußeren Anschein, sondern nach dem inneren Wesensgehalt zu urteilen und ein wahrhaft gerechtes Gericht zu halten. Gerechtigkeit fordert uns dazu auf, einem Menschen in seiner ganzen Einmaligkeit gerecht zu werden. Wir sollen mit tiefer Menschlichkeit urteilen, mit herzlicher Anteilnahme und in dem Wissen, dass auch wir nicht ohne Sünde sind. Wir können nicht von oben herab und gleichsam als Außenstehende über einen anderen Menschen, unseren Nächsten, urteilen. Denn wir sind ihm in allem gleich, wesensverwandt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, uns zur Nächstenliebe berufen, als Helfer und Heiler diesem Nächsten gegenüber. Wir können nur aus dem Herzen heraus urteilen, aus dem Verstehen des Anderen. Der Andere ist immer ein Teil von uns und wir ein Teil von ihm. Und derart nehmen wir Anteil an ihm. Ein Herzensgerechter wie Jesus ist ein Zadik, ein Gerechter, und er übt Zedaka, er verschenkt sich aus seinem Herzen. Zedaka ist tätige Nächstenliebe und ist stärker sogar als der Tod. Das ist jüdische Weisheit und zugleich Jesu Botschaft. Es finden sich Gnade und Treue und es küssen sich Recht und Friede, heißt es im Psalm 85, 11 bis 12. Chesed übt sich in dieser selbstlos schenkenden Liebe und Gnade. Emet entspricht der Treue, zur lebendigen Wahrheit bis in den Tod, der unbedingten Wahrhaftigkeit. Dadurch werden die Kräfte des Mishpat, des urteilenden Gerichts, aufgewogen mit der freisprechenden Barmherzigkeit. Mit dem Herzensblick auf das umfassende Ganze wird der verborgenen Vollkommenheit des Menschen zum Durchbruch verholfen. Das gebrochene Herz wird ganz. Das zerstückte und verzweifelte Leben wird an der Wurzel geheilt. Wahre Rechtsprechung gibt dem Menschen die Richtung zur Heilung, zum Frieden, zu Shalom. Ganzheit, Integrität und Vollkommenheit. Einem Menschen zu seinem inneren wie äußeren Shalom zu verhelfen, bedeutet also, ihn in seine schöpfungsgewollte Ganzheit, Ungebrochenheit, Unversehrtheit, kurz in sein Heilsein zurückzuführen. Das wahre Recht richtet auf zum Urrecht des Menschsein. Alles andere ist verkehrt, ungerecht und gegen die Würde des Menschen. Dieser Weg führt zum gottgewollten Leben in der Wahrheit. Die Heilung des Aussätzigen in Lukas 5, 12 bis 15 zeigt uns diese Gerechtigkeit, die berichtigt statt zu verurteilen in Aktion. Der Kranke fällt auf sein Angesicht und bittet um seine Reinigung. Er hat das Unrechte in sich schon erkannt und zur wahren Demut gefunden. Er weiß, wie sehr er im Unreinen mit sich selbst ist. Tame, die Umkehrung von Mate, dem Stab, bedeutet spirituell unrein. In Jesus erkennt er denjenigen, der mit sich im Reinen ist und der deshalb, wenn er will, ihn von seiner Unreinheit befreien kann. Diese Befreiung geschieht wieder in den drei Schritten: Ausstrecken der Hand Jesu, Berühren des kranken Unreinen, Ansprechen, von der Krankheit freisprechen. Auch diesen Geheilten schickt Jesus zum Priester im Tempel, damit dieser die Heilung rituell vollenden kann. Die ausgestreckte Hand erweckt den Willen, die Initiative zur Heilung. Die Berührung integriert den Unreinen wieder in die Gemeinschaft der Reinen. Das Wort spricht rein und frei. Es ist letztlich das entscheidende Agens. Jesus behandelt den kranken Menschen mit seiner Hand, die göttliche Liebeskraft spendet und bespricht ihn durch sein mächtiges, schöpferisch erzeugendes, neuzeugendes Wort Gottes. Rabbi Jesus tritt somit in die schöpferische Partnerschaft mit Gott, wie wir sie in den zeugenden, es werde Worten Gottes im Anfang des kosmischen Schöpfungsprozesses kennen, Genesis 1. Kapitel. Die Reihenfolge dieser drei Elemente der Heilung, die wir schon bei Moses fanden, variiert in den Heilungen Jesu. Sie wird damit an die besondere Situation angepasst. Je nachdem, wo die Heilung ansetzen muss, erfolgt der erste Schritt mit dem Wort oder mit der Hand. Dieser hier in Lukas 5 hat schon den Glauben, Emunah, und bedarf nur noch der Aktivierung dieser Kraft in seiner Leiblichkeit. Bei anderen tritt manchmal noch ein viertes Element hinzu, wie bei dem Blindgeborenen, für den Jesus seinen Speichel mit etwas Erde mischt, um sie ihm auf die Augen zu legen. Johannes 9,6. Solche physischen Hilfsmittel bauen eine Brücke noch tiefer in die gestörten Grundfesten der leidenden Existenz und verhelfen einem noch schwachen Glauben zu stärkerer Entfaltungskraft. Yuval Lapide hat uns die Heilungstätigkeit von Jesus einsichtig und spürbar gemacht. Wir erleben im Raum und untereinander, dass und wie diese Wunder geschehen können. Zur Abrundung besprechen wir die Heilung des Knechtes oder Sohnes des Hauptmanns von Kapernaum in Lukas 7, 1 bis 10. Hier handelt es sich um eine Fernheilung bei einem Nichtjuden. Hier überschreitet Rabbi Jesus die Grenzen des Volkes Israel, wie es aber auch schon der Prophet Jona bei den Einwohnern von Ninive oder Josef für den Pharao getan haben. Diese Grenzüberschreitung ist im Judentum gar nicht so fremd, sondern in entscheidenden Schicksalssituationen sogar Teil der Erlösung, Baustein der kommenden Welt. Vergleiche Ruth, die Moabiterin, als Ahnin von König David und damit des künftigen Messias, Maschiach. Diese besondere Heilung gibt uns einen Vorgeschmack vom Reich der Liebe, dem Reich Gottes auf Erden. Herzens- und Glaubenskräfte von einmaliger Intensität sind am Werk. Sie bewirken das Näherkommen, die gegenseitige Annäherung von Mensch und Mensch. Beide, Jesus und die Boten des Hauptmanns, sind auf dem Weg, auf demselben Weg, und sie treffen sich in der Mitte. Die Mitte ist dort, wo die Herzen sich berühren. Hier legt ein ungeheures Vertrauen sein Zeugnis ab. Näherkommen heißt auf Hebräisch Korban und ist zugleich das Wort für Opfer. Beiderseitige Selbstaufopferung führt den Juden und den Römer zusammen. Durch die Nächstenliebe und letztlich nur durch diese kommen sie Gott näher. Der Römer ist bereits ein Freund der Juden. Er hat ihnen eine Synagoge gestiftet, möglicherweise ist er sogar ein echter Proselyt. Die Ältesten der Gemeinde schließen sich dem Hilferuf an Jesus an. Wir sehen hier Jesus eingebettet in eine Vertrauensatmosphäre, in die auch die offiziellen Juden eingeschlossen sind. Ein weiteres beredtes Zeugnis für das Jüdischsein von Rabbi Jesus. Je näher sich Jesus und der Hauptmann räumlich kommen, desto mehr verschmelzen sie auch spirituell. Zuerst bittet der Hauptmann um eine Begegnung mit Jesus, einen Besuch in seinem Haus, da sein Knecht mit dem Tode ringt. Dann verzichtet er auf den Besuch. Er fühlt sich unwürdig. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Aber sprich nur ein Wort, so wird mein Bursche geheilt. Mit seiner Demut wächst sein Glaube. Statt der körperlichen Begegnung reicht ihm das heilende Wort. Und was tut Jesus? Die Worte, die er spricht, wenden sich an die umstehenden Zeugen, damit sie dieser wunderbaren Glaubenskraft gewahr werden, aber Heilungsworte spricht er nicht. Vielleicht schickt Jesus ein stilles Gebet zum Todkranken, der jedenfalls unmittelbar gesund und dem Leben wiedergeschenkt wird. Je näher also der Heilende und der Kranke einander kommen, desto immaterieller, subtiler wird das Medium der Heilung. Sie geschieht ohne Begegnung, Handlung oder Wort. Einzig und allein aus den vereinigten Kräften des Glaubens und Vertrauens. Und diese Kräfte sind jederzeit und überall verfügbar, auch ohne die Anwesenheit des Meisters. Jesus als Lehrer und Heiler tritt immer mehr zurück, um die Menschen in die selbstverantwortete Freiheit zu entlassen. Heilung durch Sinnfindung. An dieser Stelle stellen die Teilnehmer eine wichtige Frage zur Diskussion. Kann denn jeder Mensch, der genügend Glauben aufbringt, vollständig geheilt werden? Und verfügt ein Mensch, der nicht gesund wird, über zu wenig Glauben? Die erste Frage kann bedingungslos bejaht werden. Die Antwort auf die zweite Frage und damit der Umkehrschluss sind jedoch problematisch. Der Glaube macht gesund. Diese Kernbotschaft ist angekommen. Dies schließt eine tiefe Selbsterkenntnis mit ein, eine Umkehr auf dem Lebensweg, Metanoia und eine Selbstberichtigung, die schöpferische Ausrichtung auf das ureigene Ziel, die Bestimmung. Dabei begegnet der Mensch im Rückblick auch der Schuld, seiner Sünde. Diese Schuldfrage wird ja oft ins Feld geführt, um grundsätzliche Kritik am Verständnis spirituell-religiöser Heilung zu üben. Es gilt als unmenschlich, wenn dem Kranken zusätzlich zu seinem Leid noch ein Schuldkomplex aufgebürdet wird. Doch auf keinen Fall ist es biblisches Gebot noch jesuanisches Anliegen, einen leidenden Menschen zu beschuldigen oder ihm schuldhaftes Verhalten anzulasten. Jeder Nichtleidende ist gemäß dem Gebot der bedingungslosen Nächstenliebe, Levitikus 19,18 dazu verpflichtet, seinem leidenden Nächsten ein Höchstmaß an empathischer Rücksicht, Vorsicht und Umsicht zukommen zu lassen, frei von jeder überheblichen Besserwisserei und Selbstgerechtigkeit. Nur dem Kranken steht es zu, mögliches schuldhaftes Verhalten bei sich selbst festzustellen. Auch Rabbi Jesus enthält sich in all seinen Heilungshandlungen der überheblichen Beschuldigung des Leidenden. Immer geht es ihm um die Aktivierung ungenutzter und brachliegender Heilungsressourcen im Inneren des Menschen. Im Wesentlichen geht es bei Krankheit und Leid nicht so sehr um das Warum, als vielmehr um das Wozu, um die Sinngebung. Vergleiche Jesu Aussagen bei der Heilung des blindgeborenen Mannes in Johannes 9, 2-3. Gelingt dem Kranken die Einordnung seines Leidens in den Sinnzusammenhang seines Lebens, eröffnen sich im Wesentlichen weitere und tiefere Perspektiven der Heilung. Das hat auch die Salutogenese-Forschung eindeutig herausgestellt. Sinnfindung ist Selbstfindung. Betrachtet man Krankheit dagegen als Zufallsergebnis einer fehlgeleiteten Biologie, wie die offizielle Medizin, verbaut man dem Menschen jeden Zugang zur Sinngebung und macht ihn zum blinden Opfer einer ziellosen Kausalität in einer gottlosen Welt. Die Erkenntnis eigener Schuld kann nur, wie ein modernes Damaskuserlebnis, zum blitzartigen Wendepunkt im Leben werden, zur Entscheidung, von jetzt an wird alles anders. Und darauf folgt ein allmählicher und organischer Entwicklungs- und Reifungsprozess, währenddessen der Mensch in wachsendem Ausmaß die Verantwortung für sein Leben übernimmt, vorwärts und rückwärts. Nicht Schuld, sondern Verantwortung heißt schließlich der Schlüssel zur spirituellen Gesundheit. Und jeder ist aufgerufen, daran mitzuwirken, denn die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, uns anschauen, berühren und anreden, entscheidet über unser körperliches und seelisches Schicksal. Nur in der tiefsten Stille des Herzens, wenn wir uns wie Rabbi Jesus in die Einsamkeit zurückziehen, können wir den Wurzelkontakt mit dem Schöpfer herstellen, wiederherstellen. Von dort kehren wir in die Gemeinschaft zurück. Und nur durch diesen rhythmischen Pendelschlag, diesen Herzschlag von Selbstbesinnung und Hingabe, von Einkehr zu Gott und Rückkehr zu den Nächsten, können wir unsere Bestimmung verwirklichen und unserem Auftrag, Menschen zu sein und zu werden, gerecht werden. Mit Gott verbinden wir uns in unserer Herzenstiefe und im Auge des Nächsten, innen und außen. Und je mehr uns Gott anschaut, berührt und anspricht, desto wahrhafter werden wir Menschen, werden wir heil und heilig. Wir werden ganz Shalom und lassen all unser Leben zum grenzenlosen Schabbat sich vollenden. Dann werden wir zur Freiheit der Kinder Gottes entfesselt. Entfesselt wie die Gelähmte in Lukas 13, 10 bis 17, die 18 Jahre lang in sich zusammengekrümmt war und nun durch die Behandlung Jesu am Sabbat zur vollen Menschenwürde aufgerichtet und zur Verherrlichung Gottes befreit wird. Die Zahl 18 hängt mit Chai, dem Leben, zusammen. Der geheilte Mensch bekommt wieder Anschluss an den Baum des Lebens. Und alle freuten sich über all das Herrliche, das durch ihn geschah. Mit dieser Freude entlässt uns Yuval Lapide in einen neuen Alltag, in dem neue Heilungswunder überall und jederzeit möglich sind. Wir müssen uns nur auf den Weg machen. Glaubensgewissheit im Herzen befreit uns zur Freude. In jedem Augenblick und mit jedem Atemzug. Shalom.